Schön, dass wir wieder Sonntagmorgen haben und ich heute darf ganz herzlich begrüßen auch zu dem Gottesdienst, Stubengottesdienst, den wir wieder dürfen feiern heute. Ich weiss jetzt ja noch nicht, es sieht so aus, dass es in dieser Form vielleicht der letzte ist, das heisst der letzte. Ich glaube, wir werden nächsten Sonntag das dann schon nochmal ähnlich auch machen, weil die Zusammenkunft weiss ich noch nicht so genau, wie denn das wirklich möglich wird sein. Wir werden es diese Woche erfahren, wie das genau läuft. Auch ich werde am Schluss noch ein bisschen mehr Informationen geben. Diese Woche haben wir ja die Auffahrt und gefeiert. Ich hoffe, ihr habt zuhause auch eure Zeit genommen, um an das zu denken, dass Jesus zurückgegangen ist zum Vater. Wir sind am Donnerstagabend ein Handvoll Leute zusammen und haben einen ganz wunderschönen Gebetsabend in der Cafeteria, natürlich brav mit dem nötigen Abstand. Genau. Eigentlich mag ich so die Sprüche oder Witze über Jesus nicht so, aber diese Woche habe ich wirklich ganz einen coolen gelesen und, oder gehört. Und der hat jemand gesagt, seit der Auffahrt ist Jesus wieder zuhause im Homeoffice. Schafft wieder von zuhause aus. Ja, und das stimmt, er ist wieder heimgegangen zum Vater im Himmel. Dort ist er zur Rechten vom Vater, sitzt auf dem Thron. Er ist der Herrscher über alle Mächte und Gewalten. Und er ist der, der auf unser Gebet hört. Er ist der, wo wir mit ihm reden dürfen, wo wir ihm alles dürfen sagen. Und das möchte ich jetzt auch machen. Lieber Jesus, danke, dass du uns das zugesagt hast, dass du zur Rechten vom Vater sitzt, dass du uns vertrittest und dass wir dürfen mit allem zu dir kommen, auch an diesem Sonntagmorgen. Du weißt, wie es den Einzelnen geht. Denen, die sich mega sehnen, dass wir uns wieder treffen können, die sich ein Stück eingesperrt gefühlt haben in der letzten Zeit. Denen, wo es körperlich oder psychisch nicht gut geht. Auch die, die fröhlich sind und zufrieden und dankbar. Herr, wir dürfen zusammenkommen, als Gemeinschaft dürfen vor dich kommen und dürfen dir einfach alles sagen. Alles, was uns bewegt, alles, was in uns drin ist. Danke, bist du da. Bitte jetzt einfach, dass du diese Stunde wirklich auch erfüllst. Dass du auch unsere Herzen erfüllst und dass wir dürfen wirklich eine Zeit erleben, auch wenn wir uns noch nicht dürfen treffen, eine Zeit, wo du da bist, wo wir Gemeinschaft mit dir in ganz besonderer Weise dürfen erleben. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke für diesen Sonntag. Danke für diese Zeit. Amen.
Alles, was mich bewegt, gehe ich. dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund. Fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir. Gib mir ein neues. Mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir.
Gott, jetzt habe ich neuen Mut gefasst. Voller Vertrauen blicke ich in die Zukunft. Darum will ich singen und dir danken, Herr. Fasse neuen Mut, mein Herz. Wach auf, Harfe und Zither, wacht auf. Ich will den neuen Tag mit meinem Lied begrüßen. Herr, ich will dir danken vor den Völkern, vor allen Menschen will ich dir singen. Groß ist deine Güte, sie reicht bis an den Himmel, und wohin die Wolken auch ziehen, überall ist deine Treue. Gott, zeige deine Größe, die den Himmel überragt. Erweise deine Macht und Herrlichkeit auf der ganzen Welt.
Sein Lob soll immer da in meinem Munde bleiben. Sein Lob soll immer da meinem Munde sein. Lauter Gutes gibt mir, auch wenn ich es nicht merke. Schwäche spür ich Gott, jedoch verleiht mir darin Stärke. Jubilo darin, Senjerus, sei da Dina. Siu laut, bestas in mias, lefzas in Punti. Attacause defe chauses mana chaus cum fridas. Laudio tona domniu dium olel sulet maigida. Jeu vilu darin senjerus aed adina. Siu laud vastas in mias leftas in puntin. Nossas portas ainaviatas entras ia pulsonza. Laude gloria mie signore, lai nossa speronza. Sein Lob soll immer dar in meinem Munde bleiben. Sein Lob soll immer dar in meinem Munde sein. Sein Lob soll immer dar in meinem Munde bleiben. Sein Lob soll immer dar in meinem Munde sein.
Wir sind ja immer noch im ersten Petrusbrief. Und im letzten Sonntag haben wir ja gesehen, dass wir eigentlich sind wie Missionaren auf dieser Welt. Wir sind eigentlich Bürger von einer anderen Welt, von einer neuen Schöpfung, die Gott einmal wird erst machen. Er ist am Vorbereiten und wir haben schon dort das Bürgerrecht. Und dort wird einmal Jesus der König sein, der Herr. Und dort wird das sichtbar werden. Dort wird das Leben so sein, wie er es sich wirklich vorgestellt hat. All das wird Wirklichkeit werden. Aber noch sind wir da, noch haben wir unsere Füße auf dieser Welt und noch sind wir eher fremd, vorübergehend. wir sind nicht wirklich da zu Hause. Wenn es uns gut geht, fühlen wir uns so manchmal sehr zu Hause. Und sobald es nicht so gut geht, dann merken wir die Spannung umso mehr. Ja, es gibt schon einige Spannungen mit dem Doppelbürgerrecht, dass wir einerseits Bürger sind vom Himmel und andererseits eben da auf dieser Welt wohnen. Der Petrus wird im Kapitel 2 in den folgenden Texten konkreter. Es geht nämlich dort um das Verhalten von einem Christ im Staat. Und für damals, für Christen im Römerreich, ist das schon sehr kompliziert gewesen. Stellt euch vor, der Kaiser hat sich als Gott verehren lassen, hat ja den Kyrios-Titel geführt und man hätte ihn quasi als Kyrios, als Herr, anreden. Aber Christen haben das nicht gemacht, weil Christen haben Jesus als den Kyrios angerufen und bezeichnet und nicht den Kaiser. Und zum Teil sind sie wegen dem auch schon gleich verfolgt worden, zu späteren Zeiten dann noch viel brutaler. Aber schon zu der Zeit, wo der Petrus im Brief geschrieben hat, ist das schon recht am Horizont gewesen. Wie sollen sich jetzt Christen verhalten, ja, einem Staat gegenüber, wo alles andere wie der christliche Prinzipien vertreten? Wir lesen im 1. Petrus 2 von Vers 13 weg, ordnet euch um des Herrn willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben. Sowohl dem Kaiser, der das höchste Amt bekleidet, als auch den Gouverneuren, die von ihm eingesetzt sind und deren Auftrag es ist, die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen und denen die Anerkennung auszusprechen, die tun, was gut und richtig ist. Denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Stummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Es geht immer noch um das gleiche Prinzip, wie wir schon letzten Sonntag angeschaut haben. Durch Gutes tun, Verleumdungen eigentlich in dem Sinn neutralisieren, vorbildlich leben. Gut zu tun, trotzdem die Situation nicht ideal ist. Und es geht darum, sich grundsätzlich unterzuordnen. Unterzuordnen dem Staat, die Gesetze vom Staat zu befolgen, außer natürlich die Gesetze, die ganz konkret dem Evangelium entgegenstehen. Wie jetzt zum Beispiel das Anreden vom Kaiser als Kyrios. Aber das ist eines von ganz wenigen gewesen, wo die damaligen Christen sich dem Staat widersetzt haben. Sonst sind sie wahrscheinlich die treuesten und besten Staatsbürger gewesen. Wenn wir unsere Situation anschauen, dann sehen wir jetzt gerade so in dieser Zeit mit Corona und mit all diesen Massnahmen, wie schwierig das auch sein kann. Ich habe schon einige Vorgaben bekommen, wie das laufen soll, wie wir können am Pfingsten Gottesdienst haben. Mit diesen Abstandsregeln, die man einhalten muss, mit den Namen, die man aufnehmen muss. Die Frage ist noch, wie es geht, ob man überhaupt darf singen oder wenn ja, nur mit Schutzmasken. Und ich sage euch, es wird relativ kompliziert werden. Die Frage ist jetzt einfach, man könnte sagen, ach komm, wir sind geschützt und was soll da der Staat reinreden, wenn wir Gottesdienst feiern, wir machen das so, wie es uns passt, aber ich denke, das ist nicht unsere Art. Unsere Art ist, dass wir uns grundsätzlich diesen Regeln, und ich glaube, dass die Regeln gut, mindestens gut gemeint sind, ob alle gut sind, da kann man ja diskutieren bis ab Bach haben. Und dass wir überhaupt schon wieder dürfen Gottesdienst feiern, ich habe eigentlich mit 14. Juni gerechnet, das ist ja auch ein Geschenk, dass unser Staat anerkannt hat, dass die christlichen Versammlungen wichtig sind. Und spannend ist, dass wir als christliche Kirchen, vor allem auch die Freikirchen, völlig darauf verzichtet haben, irgendwelche Macht und Druck auszuspielen. Sondern man ist gegangen mit einer Bitte, man hat seine Argumente vorgebracht auf eine faire Art. Ich glaube, Machtspiele haben in der Vergangenheit Kirchen häufig unglaubwürdig gemacht. Nein, unser Weg ist, wie es die Bibel uns vorgibt, dass wir uns unterordnen, Wir dürfen unsere Meinung sagen, wir dürfen unsere Interessen anmelden, aber nicht mit der Macht, wie es in der Wirtschaft läuft, zum Beispiel in der Gesellschaft. Da haben einzelne Wirtschaftszweige unheimlich Druck ausgeübt. Da wird lobbyiert, da wird gestreikt, da wird droht. Wenn ich denke, wie da die Wirtschaftsverbände Druck gemacht haben, gerade die Tourismusverbände, ich weiß ja nicht, was in Italien gelaufen ist, dass die so schnell Grenzen geöffnet haben. Oder wenn ich denke auch, wie der Trump mit der WHO umgeht, immer mit Druck und mit Drohungen. Nein, das ist genau nicht unser Stil. Das ist nicht der Stil, der uns das Neue Testament vorgibt. Im Vers 16 geht es weiter, ihr seid freie Menschen. Ja eben, wir sind doch freie Menschen, dann können wir doch machen, was wir wollen. Nein, es steht, doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott, achtet den Kaiser. Das finde ich ganz eine gute Zusammenfassung eigentlich. Wir sind freie Menschen. Aber wir sind nicht frei, um unsere Freiheit egoistisch missbrauchen, sondern wir sind frei, um uns freiwillig bewusst einzuordnen in eine Gesellschaft, wo wir hineingeboren sind oder wo wir hineingestellt sind. Wir sind Gottes Diener. Und jetzt gibt es ganz spezielle Situationen. Der Petrus nimmt etwas Nächstes, neben dem Umgang mit dem Staat, auch das angestellte Verhältnis ein bisschen unter die Lupe. Damals in der griechischen Gesellschaft war es ja so, dass es vor allem drei verschiedene Gesellschaftsschichten gegeben hat. Das sind zum einen die Freien, also die Unternehmer, Leute, die irgendein Geschäft, ein Unternehmen, sei es allein oder mit Angestellten hatten. Dann hat es Tagelöhner gegeben. Das sind solche, die jeden Tag wieder haben müssen schauen, ob sie einen Job finden, ob sie irgendeine Arbeit finden. Und dann hat es Sklaven gegeben. Und Sklaven sind die, die eigentlich einen festen Arbeitsplatz hatten. Sie haben aber natürlich nicht die Rechte gehabt, die unsere Angestellten heute haben. Sie haben nicht Kündigungsrecht gehabt, sondern sie sind so quasi wie Leibeigene gewesen. Aber sie haben zum Haushalt gehört und je nachdem hat es Sklaven gegeben, die sehr gut gestellt waren. Es hat natürlich auch andere gegeben. Leute, die ausgenutzt worden sind. Das gibt es bis heute, das hat es immer gegeben. Und sie sind zum Teil besser gestellt wie der Taglöhner. Weil Sklaven haben wenigstens gewusst, was sie machen können. Viele Sklaven haben auch dürfen Familie gründen. Sie haben eine gewisse Stellung in der Gesellschaft. Aber natürlich, wenn ein Sklave gläubig geworden ist und sein Chef vielleicht eben nicht gläubig war, dann ist es ja nicht selbstverständlich gewesen, dass der Chef ihn jetzt lässt, im Gottesdienst geht, zum Beispiel am Tag vom Herrn. Und wie soll sich ein Sklave jetzt verhalten? Spannend ist, dass der Petrus jetzt in dieser Stelle nur von den Sklaven redet, nicht von den Herren. Es kann schon sein, dass es ganz wenig Freie gehabt hat, die zum Glauben gekommen sind, dass es viel mehr von der eher niederen Schicht war, die zuerst zum Glauben gekommen ist. Und da steht, ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter und weist ihnen uneingeschränkten Respekt. Und jetzt kommt noch etwas, was schon speziell ist. Nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Oder Luther übersetzt, den Verkehrten. Also, da Anweisung, sich unterzuordnen. Also wenn jetzt ein Gewerkschafter zulässt, dann wird jetzt der wahrscheinlich einen Kopfstand machen und sagen, geht es eigentlich noch? Die Art und Weise, die uns die Bibel vorgibt, ist natürlich in Gewerkschaftskreisen ein Dorn im Auge. Da muss man sich wehren, da muss man sich einsetzen. Und es ist richtig, dass sich die Christen auch gerade in Amerika eingesetzt haben, gegen die Sklaverei, gegen den Sklavenhandel und Sklaverei überhaupt. Auch heute gibt es den modernen Sklavenhandel. Menschenhandel, furchtbar, und viele Christen setzen sich ein gegen das schreckliche Unrecht. Das ist natürlich richtig. Aber die Frage ist jetzt, wie sich ein betroffener Mensch da drin verhaltet. Warum soll sich ein Betroffener unterwerfen, damals ein Sklave? Weil es eine Chance ist zum Zeugnis. Es heisst weiter von Vers 19 weg, es verdient nämlich Anerkennung, wenn jemand, der zu Unrecht leidet, sein Leiden geduldig erträgt, weil er entschlossen ist, Gott treu zu bleiben. Ihr merkt, Motivation geht nicht darum, irgendwie krücherisch zu sein gegenüber Menschen, sondern Motivation ist Treue gegenüber Gott. Oder hättet ihr irgendeinen Grund, stolz zu sein, wenn ihr wegen einer Verfehlung bestraft werdet und die Schläge standhaft ertragt? Aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut und dann standhaft bleibt, das findet Gottes Anerkennung. Es geht immer um das Vertrauen in Gottes Gerechtigkeit. Es geht nicht um eine menschliche Unterwürfigkeit an sich, sondern es geht um Treue gegenüber Gott. Es geht darum, Gott will es gefallen und so leben wie er. Leben letztendlich wie Jesus. Und im Vers 21 heißt es, denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde, und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Von Jesus steht eigentlich sehr viel, was er gelitten hat und was er erduldet hat. Aber beobachtet einmal in den Evangelien, in welcher Haltung war Jesus, wenn er zum Beispiel Verleumdungen oder Unrecht erträgt hat. Er war nie in der Haltung vom armen Opfer. Ich Arme, was ich alles muss erleiden, das ist ja furchtbar, all das Unrecht. Das hat man nie gehört aus dem Mund von Jesus. Er war nie ein armer Opfer gewesen. Er hat auch nicht alles geschluckt. Er hat immer klar gesagt, was Sache ist und was Recht ist und was er denkt. Aber er hat völlig verzichtet darauf, seine Macht einzusetzen. Das hätte er doch können. Er hätte schon den Thron besteigen können. Er hätte können seine Macht einsetzen können. Er hat ja bei der Verhaftung Petrus gesagt, weißt du nicht, ich könnte 12 Legionen Engel bestellen, die mich schützen. Aber genau das hat er nicht gemacht. Er hat seine Macht nicht eingesetzt, um seine Haut zu retten, sondern er hat das ganz bewusst in Würde, hätte er das Unrecht erträgt, weil er gewusst hat, dass das seine Berufung ist, dass das sein Weg ist. Also nicht mit einem minderwertigen Gefühl oder mit einer Opferrolle, sondern mit einer ganz starken Persönlichkeit ist er da gestanden. Und es steht auch, dass er all das Unrecht dem anvertraut hat, wo gerecht richtet. Da sehen wir das unerschütterliche Vertrauen. Auch wenn er zu Lebzeiten nicht zu seinem Recht gekommen ist, er hat gewusst, da ist ein Vater im Himmel, der das Gericht in der Hand hat und ihm eines Tages wird übergeben. Gott sieht's. Und Jesus ist es wichtiger gewesen, Ehre zu haben beim Vater, als bei den Menschen immer gut dazustehen. Es ist schon ein Geschenk, dass wir nicht die Strukturen haben, wie wir hier lesen, von Sklaven und von einer Regierung wie mit einem Kaiser. Wir haben garantiert die Rechte, wir haben ein Gesetz, gerade in der Schweiz, wir sind ja sehr privilegiert. Und unser Gesetz ist eigentlich auch fundiert auf dem biblischen Gebot, auf das gestützt. Von dem ist eigentlich unser Grundgesetz prägt. Und die meisten von uns sind relativ gut gestellt mit ihren Rechten. Aber doch sehe ich auch, ich kenne genug Leute, die irgendwo durch die Maschen gefallen sind. Ich denke da an eine Person, die einfach psychisch nicht so stark ist, auch körperlich nicht so stark ist und irgendwo dann die Arbeit verloren hat. Eine Zeit lang gibt es dann Arbeitslosengeld und dann nachher irgendwann nicht mehr und dann kommt die IV-Frage. Und die das beurteilt haben, haben einfach dieser Person gesagt, sie simuliere und sie wäre schon fähig, zum 100% zu arbeiten. Und die Person, die wird jetzt nicht geschützt. Wie soll sie sich wehren? Wie soll sie umgehen? Das ist schwierig. Aber das Wissen, ich habe einen Gott, der für mich sorgt, das macht die Person so zuversichtlich und so ruhig, auch wenn es zwischen ihnen nochmal eine Krise gibt. Vielleicht ist jemand krank, hat einen Unfall gehabt. Und manchmal fühlen wir uns, auch wenn wir schon ein bisschen älter sind und vielleicht eine Stelle haben, die uns nicht mehr so gefällt, aber mit über 50 oder bald 60 darfst du ja nicht kündigen, sonst findest du nichts mehr. Also im Grunde genommen ist das auch manchmal fast wie eine Sklaverei. Und es ist eine Herausforderung, wie gehen wir um, wenn wir in solchen Situationen drin sind. Ich glaube, es ist richtig, absolut richtig, dass wir uns für Schwache einsetzen. Aber es ist auch richtig, wenn wir selber in dieser Situation sind, dass wir das ernst nehmen, was da in der Bibel steht, dass wir uns grundsätzlich einfügen und auf Gott vertrauen. Der Petrus schneidet dann nochmal ein Thema an, das auch sehr anspruchsvoll ist, nämlich schwierige Verhältnisse in der Ehe. Wenn der Partner ungläubig ist. Heute in unserer Gesellschaft ist es natürlich relativ leicht zum Gehen, zum Scheiden, weil man ja irgendwie finanziell gut abgesichert ist. Und es gibt Situationen, wo das durchaus auch die einzige Lösung ist, das kleinere Übel ist. Vielleicht wegen Untreue, wegen Gewalt, weil Kinder müssen geschützt werden. Aber das Grundprinzip, das uns die Bibel lehrt, es geht nicht darum, dass ich vor allem ein ruhiges und ein leichtes und ein easy und ein glückliches Leben habe. Es geht nicht zuerst um mein Glück, sondern es geht darum, um die Berufung, wo Gott mich dreigestellt hat. Sei es als Staatsbürger, sei es als Arbeitnehmer oder sei es auch in der Ehe. Wenn wir das lesen, nun zu euch Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Tut es auch dann, wenn sie nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören. Denn vielleicht werden gerade sie durch euer Verhalten und euch auch ohne Worte für Christus gewonnen, wenn sie sehen, dass euer Leben von der Ehrfurcht vor Gott bestimmt wird und seine Heiligkeit widerspiegelt. Ja, es ist eine riesige Herausforderung in einer Ehe, wo der eine gläubig ist und der andere nicht. Und die Realität ist nun einmal so, dass in der ganz grossen Mehrheit die Frau gläubig ist und der Mann mit dem Glauben nichts zu tun hat. Das war schon damals und das ist heute noch ähnlich. Ich habe einmal eine Geschichte mitbekommen, gehört oder gelesen und ich kann sie nie genau mehr weitergeben, aber einfach der Spur nach. Da ist eine Frau gläubig geworden und ihr Mann, das war ein Spötter gewesen. Und er hat sie belogen. Seit sie Christ geworden ist, hat er sie immer geföppelt und belogen. Und hat gesagt, so jetzt komm, du musst dich verhalten, wenn ein richtiger Christ sich verhaltet. Und wieder einmal ist so eine Situation gewesen. Und was ich muss sagen, die Frau, die hat sich einfach nicht brechen lassen. Sie war eine starke Persönlichkeit. Sie war nicht eine, die sich als armes Opfer gefühlt hat, sondern sie hat gesagt, und wenn er mich plagt, so will ich ihm genau beweisen, dass ich mich verhalte, so wie es Jesus gefällt. Also ungeheure Stärke. Am Abend ist er wieder mal in Ausgang mit seinen Kollegen. Weit nach Mitternacht schellt sie an der Türe. Er macht Lärm, kommt rein und sagt zu ihr, ich habe noch drei Kollegen mitgebracht, kannst du uns etwas kochen, wir haben Hunger. Und sie steht auf, legt sich an, begrüßt die heitere, fröhliche Gesellschaft mit einer Fröhlichkeit und Gelassenheit und kocht ihnen ein Menü. Irgendwann zottelt es dann wieder ab und sie gehen ins Bett und der Mann kann nicht einschlafen. Und irgendwo berührt ihn das so und er fragt seine Frau, warum machst du das? Warum wir kommen und benehmen uns so, warum bist du immer noch so freundlich und immer noch so aufgestellt? Wie geht das? Und sie sagt ihm, weisst, für mich ist es nicht entscheidend, dass ich ein ganzes glückliches, schönes Leben habe, weil ich werde das in der Ewigkeit noch nachholen können. Selbst wenn ich jetzt hier auf der Welt eine grosse Last zu tragen habe, aber auf mich wartet die Herrlichkeit. Aber in der Bibel steht, dass die Menschen, die nicht Jesus angenommen haben, dass die eine schreckliche Ewigkeit erwartet. Und weisst, das ist meine Motivation. Ich will wenigstens, dass du die paar Jahre, wo du auf dieser Welt noch bist, wenigstens ein schönes Leben kannst haben. Es war eine Weile ruhig. Und der Mann war so erschüttert und so berührt, dass er tatsächlich zum Glauben gekommen ist und sich auch vor Jesus gebeugt hat. Ist natürlich ein Extrembeispiel. Aber die Grundhaltung von dieser Frau, sich nicht als Opfer zu fühlen, sondern bewusst als Dienerin von Jesus da drin zu stehen und ihrem Mann aus dieser Motivation etwas lieb zu tun, ich glaube, um das geht es. Natürlich geht es auch Männer an, steht da entsprechend, gilt auch für euch Männer. Zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll. Und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie ist ja durch Gottes Gnade, sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genau wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit die Erhörung eurer Gebete nichts im Wege steht. Ich weiß, Frauenrechtlerinnen gehören jetzt nicht gern vom schwächeren Geschlecht. Aber wenn wir die Situationen anschauen von häuslicher Gewalt, stimmt es halt gleich. Wo in den allermeisten Fällen, wenn häusliche Gewalt im Spiel ist, dann ist der Mann der Täter. Und Frau und Kind sind die, die darunter leiden. Es ist halt so, dass Männer häufig körperlich überlegen sind. Und darum sagt uns die Bibel, uns Männer, nimm Rücksicht auf deine Frau, nimm Rücksicht auf ihre Bedürfnisse, vielleicht auch auf ihren Monatszyklus, all das, was dazugehört. Damals war es so, die Kultur, dass es ein bisschen vergleichbar war wie heute bei den Moslems. Männer haben alles dürfen. Frauen, Mädchen, zum Teil auch Buben, sind missbraucht worden in der Tempelprostitution. Und genau mit dem haben die Christen aufgeräumt, wo das Römerreich christlich geworden ist, hat man mit dem angefangen aufräumen. Und auch vor 100 Jahren, wenn ich das Buch, hast du ja schon mal erwähnt, das ich gelesen habe, wenn ich das höre, wie die Frauen gelitten haben, wie die unterdrückt worden sind, natürlich war es nötig, dass da vieles neu erreicht worden ist mit dem Frauenrecht. Und es ist auch vieles gut. Andererseits gibt es jetzt die Genderbewegung, die viel zu weit geht. Die ganze Gleichmacherei, Beliebigkeit vom Geschlecht, das geht weit über das raus, was da steht. Natürlich, in der Auferstehung wird das einmal so sein, dass wir nicht mehr als Mann und Frau dort werden sein, sondern genau gleich, auch in der Körperlichkeit gleich. Aber jetzt haben wir eine Berufung von Gott bekommen und es geht darum, die Berufung zu leben, wo Gott uns zugestanden hat, wo er uns dargestellt hat. Und dass wir gleichwertig sind, das unterscheidet uns ja auch vom islamischen Glauben, weil dort ja eigentlich nur die Männer wirklich eine Hoffnung haben auf die Ewigkeit. Die Frauen, die sind dort wirklich in völlig hinten an zweiter Stelle. Und Jesus hat das völlig aufs gleiche Niveau gestellt. Frauen und Männer sind in Christus genau gleich gestellt als Kind Gottes. Gleichberechtigt als Erbe vom Gottesreich. Ihr seht, auch wenn da von Unterordnung steht, geht es nie um Unterwürfigkeit unter Menschen. Sondern es geht letztlich immer darum, die Berufung zu leben, wo Gott uns drin gestellt hat. Und es ist so, dass er manchmal zulässt, dass wir Nachteile erleben. Es ist so, dass er häufig zulässt, dass wir auch nicht ideale, glückliche Situationen haben. Sonst müssten ja Christen immer gesund sein und zweg und fit. Und wir erleben so viel auch Christen, die leiden. Viele Christen weltweit erleben Verfolgung, erleben Unterdrückung. Ja, und Gott lässt ganz viel von dem zu. Es macht uns manchmal unheimlich Mühe, warum Gott so viel Leiden zulässt. Aber ich glaube, er fordert uns heraus, dass wir die Berufung, wo wir drin stehen, so leben. Und ich kenne verschiedene Menschen, gläubige Menschen, die schwierige Lebenssituationen haben. Und gerade wenn sie so einen Glauben und eine Zuversicht ausstrahlen, dann sind sie viel mehr auch ein Zeugnis. Gerade Menschen, die eher gesellschaftlich gesehen benachteiligt sind, haben so eine Chance, mit ihrem Leben Gott zu gefallen, wirklich auch eine Ausstrahlung zu haben gegen aussen. Am Schluss steht, die gemeinsamen Gebete sollen nicht gehindert werden. Ich glaube, wenn wir in Liebe und Respekt miteinander umgehen, dann nimmt Jesus auch das, was wir vor ihm bringen, ernst. Wenn wir einander respektlos behandeln, wie soll er uns denn ernst nehmen, wenn wir mit unseren Anliegen zu ihm kommen? Es geht letztendlich immer um ihn, all unser Verhalten. Wir sind auf dieser Welt, um ein Modell zu leben. Ein Modell, wie es Jesus ursprünglich gedacht hat. Und gerade in diesen Situationen, in denen wir jetzt drin stehen, ist es eine mega Chance, dass wir das Modell wirklich so von Herzen und in einer Würde und in einer gewissen Gelassenheit und Fröhlichkeit einfach leben. Ich möchte dich noch gerne beten. Jesus, du hast uns eine Berufung gegeben, die nicht immer nur einfach ist. Du hast uns in eine Gesellschaft hineingestellt, wo es manchmal auch Gegenwind gibt. Und es geht uns nicht immer nur gut. Psychisch nicht immer, körperlich nicht immer, gesellschaftlich nicht immer. Obwohl wir in der Schweiz noch so privilegiert sind. Aber du weißt auch, wie viele Nöte da sind. Hilf uns einfach immer wieder, die Berufung, die du uns dargestellt hast, einfach anzunehmen. Ich bitte dich jetzt ganz speziell für die Leute, die in einem Anstellungsverhältnis sind, wo schwierig sind, wo sie darunter leiden. Weil vielleicht der Chef nicht so liebevoll und barmherzig umgeht. Und gerade die älteren Leute oder so, ja, in der zweiten Lebenshälfte, die auf den Job angewiesen sind und manchmal beißen, gib du ihnen Mut, in dieser Berufung zu stehen. Ich bitte dich auch für Ehepaare, die riesig herausgefordert sind. Jesus, ich bitte dich gerade für die Frauen, die manchmal auch leiden, weil der Mann sie auch plagt und nicht gut behandelt. Und wo als Christen wollen einfach treu bleiben, dir treu bleiben. Mach sie ganz besonders stark und zeig ihnen, dass sie nicht arme Opfer sind, sondern dass sie eine Berufung leben, die bei dir ganz grosse Anerkennung gibt. Und ich bitte dich jetzt ganz besonders auch für den Umgang, auch mit diesen staatlichen Regeln, die wir jetzt herausgefordert sind, schenk du uns ganz viel Gnade. Hilf du uns, auch wie wir das umsetzen können, dass wir Bürger sind von einem Staat, wo wir einfach auch dir in dem dienen. Segne du uns, hilf uns auch gerade in den kommenden Wochen. Amen. Yeah. Die Woche, die jetzt kommt, werden die Mitglieder noch Post bekommen. Es geht um die ganze Frage auch von der Zukunft, auch vom Gebäude, von der Miete und von der Finanzierung. Und wahrscheinlich werde ich dort auch noch das beilegen, was wir bis jetzt so etwa wissen, wie der nächste Gottesdienst an der Pfingsten sollte können stattfinden. Übrigens, am Donnerstagabend dürfen wir uns jetzt offiziell auch treffen. Ich habe gedacht jetzt für diese Woche einmal, dass wir uns am Donnerstagabend einfach am 8. treffen, ob das am Morgen überhaupt möglich ist mit den ganzen Lärmemissionen, müssen wir zuerst noch schauen. Das einmal zu dem. Und vielleicht gleich nochmal zum nächsten Sonntag, einfach so viel, wie ich schon weiss. Also es ist tatsächlich so, wir werden müssen aufschreiben, wer gekommen ist. Wir werden irgendwie die Abstände müssen einhalten. Ich weiss noch nicht genau, wie denn das läuft. Das heisst, die, die zusammengehören, können natürlich beieinander sitzen, aber zu anderen sollte man 2 Meter Abstand haben. Das heisst, dass man natürlich nicht so viele Leute ins Saal hineinbringt. Ich denke, dass möglich ist, dass die einen können in der Cafeteria oben auch den Gottesdienst mitverfolgen. Vor allem Leute, wo wichtig ist, dass sie genug Abstand haben. In dem Sinn bin ich gespannt, wie es möglich ist. Also wenn 50 Leute kommen, dann haben wir vielleicht ein kleines Problem. Aber wir lassen es jetzt mal auf uns zukommen, wie denn das konkret wird. Also Bestimmungen sind schon noch relativ komisch oder komisch, ja, einschränkend. Wahrscheinlich Es ist noch sehr unsicher, ob man dürfen Lieder singen darf. Also Vorträge dürfen man auf jeden Fall. Aber vielleicht, es gibt diese Woche noch Gespräche von unserem Verbandsleiter mit dem Bundesamt. Und es könnte sein, dass Singen nur mit Schutzmasken möglich ist. Und das mit der Cafeteria ist auch noch die Frage. Grundsätzlich ist es nur erlaubt, Kaffee auszuschenken, wenn man ein Schutzkonzept hat wie ein Restaurant. Und ich muss jetzt die Woche noch schauen, ob das bei uns möglich ist, dass wir so ein Schutzkonzept machen können. Und sonst müssten wir halt darauf verzichten. Ja, so sieht es ungefähr aus. Und jetzt hat es vielleicht Leute von euch, die denken, nein, also so ein Theater, das mag ich nicht mitmachen. Ich kann euch beruhigen, ihr müsst es nicht mitmachen. Ich habe im Sinn, auch in einer Woche wieder Predigt aufnehmen und die lieber zuhause mitlosen und von Herzen mitsingen, dürfen das natürlich herzlich gern auch machen. Ich bin überzeugt, wenn die Ansteckungszahlen nicht wieder explodieren, wird es in den nächsten paar Wochen noch mehr Lockerungen geben. Auf den 8. Juni sind ja nächste Lockerungen dann angekündigt. Aber im Moment ist es jetzt nun einmal so, dass unsere Regierung aus dem, ich glaube, besten Wissen und Gewissen versucht, solche Richtlinien einfach einmal durchzugehen. Und wir wollen uns daran halten. Noch etwas. Es ist immer noch ziemlich staubig im Saal. Und am Samstagnachmittag ab 1 werden wir einen Einsatz machen. Die fit sind, die mögen, die auch jung genug sind und Zeit haben, sind herzlich willkommen. Samstagnachmittag ab 1 kommen helfen, dass wir all den Staub wieder wegbringen und dass wir dann am Sonntag wirklich den ersten Gottesdienst an den Pfingsten so haben. Wir haben ja ursprünglich den Putzeinsatz Anfang Juni gehabt, aber das macht natürlich jetzt nicht Sinn, wenn wir schon nächsten Sonntag uns treffen, dann müssen wir schauen, dass das am Samstag schon einigermaßen ja, gut ist. Also wir werden wahrscheinlich nicht das ganze Haus Frühlingsputz machen, je nachdem, wie viele Leute kommen und wenn wir das machen, haben wir Prioritäten und wir machen einfach so weit, wie wir kommen. Aber herzlich willkommen, die es können richten. Es wäre schön, es wäre eine Ermutigung, wenn doch einige Leute würden kommen, helfen. Zwischen 10 und 20 wäre natürlich super. Dann könnten wir doch vieles auch machen. Vielleicht wäre es gut, wenn ihr selber etwas Putzmittel und einen Kessel mitnehmt, wie wir uns ja gewöhnt sind vom Putztag. Ja, ihr seht, dass also so langsam kehrt Normalität ein. Das merken wir auch dem an. Und ja, ich freue mich auch mega, dass man einander wieder sehen kann. Auch wenn man einander noch nicht so um den Hals fallen kann. Das ist ja nicht immer nötig. Aber wenigstens, dass man einfach wieder zusammen sein kann. Und in dem Sinn, ganz gesegnete Woche. Und wir singen jetzt noch ein Segenslied. Möchtet euch den Segen mit auf den Weg geben.
alle, die mit dir gehen. Und gute Freunde mögen dir immer zur Seite stehen. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich. Er wende dir sein Angesicht und sein Erbarmen zu. Er segne, was du beginnst. Er segne deine Arbeit und Mühe und auch dein Lohn. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich. Er wende dir sein Angesicht und sein Erbarmen zu. Er führe dich an der Hand an dein Lebensziel. Erhalte von dir ferne, was immer dir schaden will. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich. Er wende dir sein Angesicht und sein Erbarmen.
Ja, das wünschen wir euch von Herzen. Führt euch Gott und auf ein baldiges Wiedersehen.